Vortrag ist da auf Deutsch. Desperate House Hackers, How to Hack the Pfandsystem. Ja, nach ein paar technischen Problemen heißt es jetzt Volldampf voraus. Und bitte einen herzlichen Applaus für Nils Magnus aus Deutschland.
Ja, vielen Dank. Kann mich jeder verstehen? Auch ganz hinten in der Ecke noch? Geht das? Ah, prima. Ja, offensichtlich ist ja Routing immer noch ein schwieriges Problem. Es war wohl eben ein Video-Routing-Problem, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine Sekunde noch. Ja, so, mein Equipment brauche ich noch. Ah, reboot several times without saving all your documents. Ich verstehe. Fünf. Herrlich. Ja, ich dachte mir, trage ich mal ein bisschen bei zum Thema Hacken im Haushalt. Machen wir mal ein bisschen was Nützliches, nicht immer nur vor der Konsole. Dieses Altglas, alte Dosen stapeln sich. Da habe ich mich natürlich schon gefragt, wie werde ich die irgendwie alle mal wieder los? Das Problem ist, glaube ich, Pfandflaschen oder insgesamt Flaschen kann man immer nur an diesen Automaten leer zurückgeben. Hat irgendjemand so einen Öffner dabei? Dann ja, besten Dank. Ich reiche den einfach mal so runter, damit niemand verletzt wird. So, wegen mir kann es jetzt losgehen. Desperate House Hacking, ja, ist ein bisschen reißerischer Titel vielleicht. Ganz simpel soll es so ein bisschen gehen ums praktische Hacken im Haushalt, Hintergründe zu Automaten, die unseren Pfand wieder entgegennehmen. Ich bin ja schon angekündigt worden, ich bin also Nils und bin insbesondere kein Anwalt. Gerade wenn es darum geht, ein bisschen Hintergrundinformationen zu bekommen, es geht auch um so ein paar Gesetzesvorlagen und so weiter. Das habe ich alles nach bestem Wissen und Gewissen hier zusammengestellt, aber im Zweifelsfall frachte da lieber einen Anwalt eures Vertrauens. Zweiter Aspekt, ich meine, die Anwendungsszenarien sind ja relativ offenkundig. Wenn man sich da, braucht man gar nicht so viel Fantasie für haben. Wenn man einfach verstanden hat, wie so ein Pfandsystem funktioniert, ist es auch relativ leicht zu exploiten. Deshalb hier der Hinweis, responsible hacking. Ich habe mich hier so ein bisschen auf die Untersuchung der Mechanismen, was steht dahinter, konzentriert. Interessant ist ja auch vielleicht mal so ein inhaltlicher Soll-Ist-Vergleich. Was soll mit diesem Pfandsystem überhaupt erreicht werden? Und neben aller Technik kann man ja durchaus auch mal fragen, wie ist denn da so der Aufwand-Nutzen-Quotient der ganzen Geschichte? Insgesamt, deshalb wundert es mich fast, dass hier doch so ein starkes Interesse offensichtlich an dem Thema besteht. Habe ich das Ganze als, ich sag mal, offenen Workshop eher konzipiert, als hier wie Vortrag ex cathedra oder so. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere selbst schon mal Experimente gemacht hat am Pfandautomat und hier auch was beitragen möchte. Und da würde ich auf jeden Fall euch mit einladen, dann diese Erkenntnisse auch mit uns allen zu teilen. aus meiner Sicht ist es erstmal so ein bisschen ein Hintergrund. Gucken wir mal. Das ursprüngliche Ziel der Pfandverpackungsverordnung, so ist es richtig, Verpack-V ist das Behördenabkürzel dafür, reicht zurück in die 90er Jahre. Klaus Töpfer hat das irgendwann mal auf den Weg gebracht. Witzigerweise habe ich heute noch gelesen, die gute Frau Merkel, es muss eine ihrer letzten Amtshandlungen als Bundesministerin gewesen sein, hat damals noch diese Verpackungsverordnung nochmal novelliert. Und im Wesentlichen kam damit ein relativ unscheinbarer Bedingungen nämlich mit ins Spiel. Wenn nämlich so eine gewisse Quote, ich glaube, das war die Quote der Mehrfachpfandnutzungsquote unter einem gewissen Schwellwert sinken sollte, dann sollte irgendwas passieren. Dann sollte sich insbesondere der Handel, sollten da weitere Maßnahmen passieren. Das war dann irgendwann Anfang in den 2000er nach dem Jahrtausendwechsel auch der Fall und Herr Trittin hat das Ganze ja dann auch relativ stark vorangetrieben, so dass wir jetzt in der aktuellen Form die Verpackungsverordnung vom, ja, letzte Änderung ist der 19. Juli von diesem Jahr, aber ich sag mal, die letzten größeren Änderungen hat es da so Anfang 2006 gegeben. Was ist davon betroffen? Das sind allen mögliche Getränke, nicht alle. Es ist irgendwie nicht wirklich logisch und auch nicht wirklich transparent, aber alle Sorten von Bier gehören dazu. Alle Sorten von Wasser, wobei Wasser auch irgendwelche Sportwässerchen oder sowas beinhaltet. Ich glaube, sowas hier habe ich vorhin auf dem Alex gefunden. Erfrischender Apfel-Kirsch-Eistee mit Drachenfruchtsaftgeschmack mit Zusatz von Vitamin C. Ach so, genau, das ist nämlich nur mit Fructose gesüßt, deshalb entspricht das wahrscheinlich den Ausnahmen, die gibt es nämlich auch noch. Ist wahrscheinlich ein diätisches Getränk im Sinne des Paragraph 1 Absatz 1 der Diätverordnung ausgenommen. Solche für intensive Muskelanstrengung, vor allem für Sportler im Sinne von Anlage 8 Nummer 7. Ich dachte schon, es ist nicht wirklich logisch. Wo Milch drin ist, mindestens zur Hälfte, ist auch ausgenommen. Getränke in Kartons, ist wohl mit Tetrapack gemeint. Und Schläuche. Schläuche sind auch pfandfrei. Ah ja, genau. Und Wein und alles, was mit Alk zu tun hat, über 15%. Unter 15%, das stand hier auf der letzten, glaube ich. Insbesondere Alkopops. Da kommt es drauf an, ob man das mit Bier mischt, dann ist es irgendwie Pfand verordnet, oder man zum Beispiel mit Whisky mischt oder sowas, dann ist es irgendwie wiederum frei. Zumindest war es mal so und in jeder Form dieser Neuordnung hier, der Verpackungsverordnung, versuchen sie immer mehr, dieser komischen Schlupflöcher irgendwie zu schließen. Demnächst soll es im Wesentlichen alles sein, was so, ja, zum Davontragen genutzt wird. So habe ich es zumindest verstanden. Naja, diverse Ausnahmen habe ich eben schon gesagt. Biermischung mit Pfand, Saft, Wodka ohne Pfand. Ich glaube, mittlerweile hat sich schon wieder geändert. Wichtig ist aber, wenn man das Einwegpfand auch wieder zurückfordern möchte, dann bekommt man das auch. Die einzige Voraussetzung ist nicht in etwa, dass da irgendwie so ein Logo drauf ist oder irgendwelche anderen Sachen, sondern dass dafür mal Pfand bezahlt wurde. Das ist die eigentlich einzige Voraussetzung. Und das hier ist ein original türkisches Erfrischungsgetränk, habe ich irgendwie auch gefunden. Ist auch angeblich in Frankreich abgefüllt. Türkisches Produkt. Erfrischungsgetränk mit Fruchtgeschmack. Naja, wie dem auch sei, das wäre vielleicht mal ein schöner Versuch für einen Feldtest. Wir haben ja hier dieser Alexa-Markt ist ja eine super Gelegenheit, das Ganze auch mal sozusagen in vitro auszuprobieren. Können wir vielleicht im Anschluss noch machen. also wie gesagt, wer Pfand bezahlt hat, der soll ihn auch wieder zurückbekommen. Wenn nicht, dann muss man sich halt mal an die entsprechende Aufsichtsbehörde oder die Verbraucherzentrale wenden. Die sollten dann eigentlich wissen, was man da weitermachen kann. Es gibt eine Ausnahme, Geschäfte unter 200 Quadratmeter, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, irgendwie in der Presse. Die müssen nur solche Gebinde zurücknehmen, die sie auch selber verkaufen. Also wenn die halt Pepsi verkaufen, dann brauchen sie auch nur Pepsi zurückzunehmen und keine Cola. Ansonsten bei größeren Läden ist das anders. Ja, es gibt verschiedene Pfandarten, wenn man es mal genau betrachtet. Es gibt einerseits den Dosenpfand. Da war ich ja ganz begeistert, als ich eben hier dieses seltene Exemplar noch gefunden habe. Ich habe gerade heute in der Zeitung gelesen, dass immerhin hier die Verpackungsverordnung die Dosen in Deutschland so gut wie ausgerottet hat. Was eigentlich so aus zumindest Umweltgesichtspunkten ja schon mal ein ganz positives Zeichen ist. Wenn es auch fast mit das einzige positive Ergebnis dieser ganzen Geschichte ist. Der Einwegpfand, also sprich all das von, ich glaube, ich habe jetzt gar keine, also da, wo diese Logos dann drauf sind, ihr kennt das, ich habe jetzt hier gerade keine Einwegflasche. Die haben die größten Zuwachsraten überhaupt. Das heißt, dieses Rücknahmesystem funktioniert mittlerweile ganz gut, aber die Anzahl der Einwegverpackungen hat sich dramatisch, aus Umweltgesichtspunkten zumindest, gesteigert. Große Verlierer sind eigentlich die Mehrwegpfandflaschen, die, naja, je nachdem, welcher Quelle man dann glaubt, entweder ungefähr auf einem Niveau bleiben oder aber sogar rückläufig sind. Und das ist ja eigentlich eins der ursprünglichen Ziele gewesen. Der einzige Ausnahme, witzigerweise, auch hier wieder, das Bier. Bier scheint irgendwie voll auf dem Mehrweg-Trip zu sein und es liegt wohl auch daran, dass es irgendwie vielleicht einfach ein bisschen stilvoller ist, Bier aus einer Glasflasche zu trinken, als aus einer PET-weichen Plastikbuddel. Ist auch besser so. Ja. Ja, wie kam es jetzt dazu? Noch auch hier nochmal ganz kurzer historischer Abriss, hatte ich schon gesagt, da war dieser Schwellwert 98. Wenn weniger als 72% der Gebinde nur noch bitte? Ah, okay. Ja. Wenn der Anteil der Mehrweg Pfandsysteme, der Mehrwegflaschen unter einen Schwellwert von 72% fällt, dann gibt's halt so ein Pfandsystem. Da haben sie 2003 mit angefangen. Es ging los am 1. Januar 2003. Am Anfang musste man die Flaschen immer genau dorthin zurückbringen, wo man sie gekauft hat. Das war absolut unhandelbar quasi. Nach ein paar Monaten hat man das dann umgestellt, dass man sozusagen innerhalb von gewissen Systemen die Flaschen zurückgeben konnte. Es gab dann hier diese lustigen verschiedenen Insellösungen. Teilweise gab es Bons, sowas wie dieses hier. Teilweise gab es eben auch so aufgedruckte Logos. Und die waren halt alle ja, Insellösungen und untereinander inkompatibel. Also ich glaube, diese zusammen waren, hatten dann irgendwie 85% oder sowas in der Summe. Das war aber irgendwie insbesondere aus Konsumentensicht auch irgendwie überhaupt keine Lösung. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran entsinnen könnt. Ich war immer völlig verwirrt, was ich jetzt wo gekauft hatte. Und dann musste man teilweise auch noch so komische Zettelchen mitnehmen. Und von, ich glaube, von unserem Lieblingsdöner gab es dann auf einmal so Spielzeug, Plastikmünzen dazu. Das habe ich dann überhaupt nicht mehr begriffen. Also beliebig kompliziert, deshalb gibt es jetzt seit 1. Mai 2006 ein einheitliches System von der DPG Deutsche Pfandsystem GmbH. Das ist eine Gesellschaft, die offensichtlich die Einzelhandelsverbände auf Druck der Öffentlichkeit, der Politik dann gegründet hat. Das ist nach eigenen Angaben eine Non-Profit-Organisation, hat selbst keine operativen Aufgaben im Sinne von, also die stellen keine Getränke her oder sind da nicht unmittelbar wie verbunden, sondern sind eigentlich nur dafür da, sozusagen das ganze Leergut hin und her zu schaufeln und die Zahlung dann auch an die, also von den Ausgabestellen zu den Einlösern wieder zurückzugeben. Um mal so ein bisschen die Größenordnung sich zu überlegen. Die DPG schätzt selber, dass in 2007, 2008 ungefähr 18 Milliarden Verpackungen im Umlauf sind, 25 Cent, ist das schon ein erkleckliches Sümmchen. Noch interessanter ist eigentlich die Tatsache, dass, ja, da schwanken auch so ein bisschen die Meinungen dazwischen, zwischen 20% und 5% der Pfandflaschen oder also der Einwegpfandflaschen insbesondere gar nicht wieder zurückgegeben werden, was, wenn man das mal mit den 25 Cent verrechnet, ebenfalls ein ganz erkleckliches Sümmchen ist. Also da gibt es so Größenordnungen von einigen 100 Millionen Euro bis zu einer guten Milliarde Euro, die sozusagen ja irgendwo in den Mülleimern schlummern und die einfach nicht eingelöst werden. Also insofern auch eine ganz nette Subvention der lokalen Erfrischungsgetränkindustrie. Muss man auch mal so sehen. Ja, das ist das Symbol, was Sie da haben. Es ist schon interessant, wenn man sich das mal anguckt. Die haben eine relativ...
Kurze Unterbrechung.
Ja?
Nur zur Information, weil es hier gerade sehr voll ist. Neben Anmensaal 2 ist der Vortrag ausgefallen und die freundlichen Leute vom Video haben diesen Vortrag darüber gelegt. Also falls ihr ein bisschen ausweichen wollt, drüben gibt es dasselbe Bild und denselben Ton auch zu sehen. Danke.
Okay. Fernsehen ist doch einfach schöner. Ja, das Gesamtkonzept, was hinter der DPG steht, ist von einer großen und renommierten regierungsnahen Unternehmensberatung konzipiert und umgesetzt worden. Es ist schon sehr interessant, das mal zu sehen, was allein auf ihrer Webseite so an Konzeptpapieren stehen haben. Das ist teilweise recht umfangreich und dementsprechend kompliziert ist auch der Unterbau, der da betrieben wird. Es ist natürlich gerade für Händler nicht unerheblicher Aufwand, der da betrieben werden muss. Die Zahlen legen, ich will da jetzt auch gar nicht so drauf rumreiten. Ich meine, wenn die mit 18 Milliarden Verpackungen hantieren und irgendwie 5 Milliarden Euro da hin und her schaufeln, dann wollen sie wahrscheinlich schon wissen, wo ihr Geld dann auch bleibt. Insofern ist es halt ein Moloch, das kann man schon sagen, an Verfahren, was dahinter steht. Insbesondere eben auch für Händler, die das Ganze abrechnen müssen, die dann das Ganze zu einer Sammelstelle geben müssen. Dann wird das Ganze konsolidiert, einzelne Datensätze werden digital signiert und so weiter. Das sehen wir gleich nochmal. Das Logo ist überall drauf, daran kann man es eigentlich ganz gut erkennen. Und dann haben wir hier auch schon die Automaten. Ich habe mal so ein paar herausgegoogelt. Also der T710, der gefällt mir persönlich am besten. Dann wie so ein Slim Design irgendwie und sieht auch so ein bisschen ehrfurchterweckend aus, glaube ich. Es gibt ihn aber auch in freundlicherem Rot, habe ich eben gerade noch geguckt. Das ist bei Weitem keine vollständige Auflistung der Hersteller, aber ich habe jetzt einmal mal ein bisschen geguckt und wollte mal ein paar Bilder haben, habe das dazu getan. Sehr schön fand ich auch sozusagen die, Value-Added-Geschäftsideen, die einige von diesen Automatenherstellern dann hatten. Zum Beispiel habe ich gesehen, gibt es auch durchaus Pfandrücknahmen-Automaten mit so Slot-Machines dran. So wollen sie jetzt alle 25 Cent setzen, so doppelt oder nichts oder so. Oder wer 4 Flaschen auf einmal zurückgibt und nur 70 Cent dann auf den Bon sich auszahlen lässt, kann irgendwie an einer wöchentlichen Heizdeckenfahrt in die Lüneburger Heide teilnehmen und sowas. Wir haben da schon witzige Ideen gehabt. Also Die Branche ist durchaus kreativ, muss man auch mal so sehen. Ja, aber jetzt für unsere Fragestellung hier, vielleicht irgendwie viel interessanter, nach was für Kriterien werden eigentlich diese Pfandflaschen oder auch nicht Pfandflaschen zurückgenommen? Da gibt es verschiedene Dinge dabei. Da ist erstmal das Logo, hatte ich ja hier eben schon mal drauf. Das, was ich sehr interessant fand, also man kann das in gigantischen Auflösungen auch downloaden. Also dieses Bild zum Beispiel sind, glaube ich, 4,5 Megabyte oder sowas waren das. Also ich weiß nicht, ob man das auch, das dafür vorgesehen ist, dass man es auch auf Plakatwände oder sowas drucken können soll. Zumindest kriegt man es dann nicht mehr rein und ich glaube, es entspricht dann auch nicht mehr den Vorgaben, was die Größen angeht. Aber also in allen Formaten haben die das und das eigentlich Interessante, es ist irgendwie eine Spezialfarbe, behaupten sie zumindest. Also diese ganzen Slides, die es da von Roland Berger gibt, sagen, das wäre irgendwie eins der zentralen Sicherheitsmerkmale des gesamten Systems. Die hat keinen Namen, aber sie sagen, es gibt nur eine Reihe von Unternehmen europaweit, die die herstellen dürfen. Die haben dann auch alle Anbieter von, also der Hersteller von Dosen oder Druckern von Etiketten müssen so ein NDA unterzeichnen, dass sie das auch nur sinnvoll verwenden. Ja, ich wollte das gern nochmal weiter untersuchen. Ich weiß auch nicht genau, ob da noch was Zusätzliches dazu gemengt ist, aber wie wir vielleicht auch gleich nochmal sehen, meine Experimente mit Automaten haben mir zumindest nahegelegt, dass das relativ viel Humbug ist. Mag sein, dass das irgendwann mal nochmal nachgerüstet wird. Das kann sicherlich sein, aber also ich habe auch schon eine entsprechende Einwegpfandflasche genommen, das Logo einfach überklebt und es geht trotzdem durch. Also insofern gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, bestimmte Eigenschaften zertifizierter Hersteller, das konnte ich nicht rausfinden, wer das Ganze jetzt tatsächlich macht, irgendwie jemand in Tschechien oder sowas. Also keine Ahnung. Ja, es gibt noch ein paar andere Kriterien, nach denen die Dinger untersucht werden. Da ist einerseits das Gewicht, wie schwer ist so eine Flasche. Da kommt dann immer gleich die Frage, ja, was ist, wenn da aber eine gewisse Restmenge drin ist, dann akzeptiert der Automat das hoffentlich oder normalerweise dann trotzdem. Ich kann es mir auch nicht anders erklären, vermutlich haben sie gewisse Toleranzen eingebaut oder sie prüfen vermutlich mehrere Kriterien auf einmal. Denn ich habe das auch mal probiert mit verschiedenen viel Wasser noch drin und wieder ausgegossen. Das scheint so ein bisschen auch von Automat zu Automat unterschiedlich zu sein. Die Flaschenfarbe ist ein potenzielles Kriterium, zumindest ist das in der Spezifikation so angegeben. Hier ist dieses GS1 angegeben. Dieses GS1 ist dieses Datensystem, was hinter den EAN-Codes steht, das sind hier diese Barcodes, die auf quasi allen Produkten drauf sind. Und habe ich auch, glaube ich, gleich noch eine Folie dazu. Man kann also zu jedem Barcode oder zu jedem EAN-Code ist ein Datensatz hinterlegt und in diesem Datensatz sind insbesondere Flaschenfarbe und Gewicht mit enthalten. Also das könnte man auch mit nutzen grundsätzlich. Eine Sache, die nicht in der Spezifikation drin steht, also zumindest nicht, dass ich das gefunden hätte, aber wo relativ viele Rücknahmesystemhersteller einbauen, ist die Form. Und da habe ich hier so ein paar Bilder zu, die lassen das Ganze halt irgendwie vorbeifahren und können dann auch irgendwie mit relativ komplexen Spiegelsystemen, jeder hat das sicherlich schon mal gesehen, habe ich hier nicht irgendwo auch ein... Ja, hier, na gut, sieht man nicht so richtig gut, aber jeder kennt das wahrscheinlich, wie das in den Schlitzen da aussieht. Da werden die halt so ausgemessen, es gibt dann hinter so eine Umrissform und daran können die halt auch, das ist, denke ich, relativ billiges Pattern-Matching, die Form erkennen. Insbesondere auf die Idee bin ich ehrlich gesagt gar nicht gekommen, aber es schien wohl ein wesentlicher Teil der Überlegung beim Sicherheitskonzept zu sein, dass sie verhindert haben, dass man irgendwie eine reguläre Flasche reintut in den Schlitz, dann dreht die sich ja, dann wird die irgendwie erkannt als richtig und wird dann sozusagen wegtransportiert. Und es gibt irgendwie so einen Mechanismus, dass man, nachdem sie dann erkannt wurde, nicht noch schnell reingreift und sie sich wieder rausschnappt. Also dann gibt es nämlich so einen Handumriss und dann wird das alles wieder gecancelt. Bitte? Ah, okay, dann ist das, das ist auch ein relativ... Okay.
Kann man ein Seil umbinden?
Ja, also ich habe schon gesehen, mit so ein Stock wird wohl erkannt, aber mit dem Seil, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das sind allerdings zugegebenermaßen relativ moderne Maschinen und ich habe so den Eindruck, es hängt stark davon ab, wie modern, also welche Generation von Maschinen man da hat. Aber das mit dem Seil ist ja durchaus auch mal es wert, das mal auszuprobieren. Man muss halt gucken, es gibt halt wiederum andere Systeme, das ist ja so quasi so ein Modulsystem, dann werden die gleich hinterher geschreddert, weil das wiederum ist eine ganz klar spezifizierte Anforderung von dem System. Jede Flasche darf sozusagen nur einmal abgerechnet werden, weil sonst, das kann man sich schnell ausrechnen, wenn es da einen systematischen Fehler gibt, dann haben die Leute, die dann den Pfand sozusagen wieder zurückzahlen müssen an die also die Hersteller müssten dann halt entsprechend viel mehr bezahlen und da haben die natürlich viel Angst davor. Das mit der Schnur ist ganz gut. Ja, und nicht zuletzt und vermutlich auch einer der als erstes implementierten Kriterien ist einfach der Barcode. Der wird eben gemessen und da gibt es einfach eine kleine Datenbank an akzeptierten Flaschen im lokalen System. Und damit wird es dann abgeglichen. Ja, wie gesagt, in der Realität, ich habe ein paar Sachen eben ausprobiert und es ist extrem abhängig von den Automaten. Also das wäre schon da auch vielleicht ganz interessant, mal ein bisschen mehr Forschung noch und ein bisschen mehr, wie heißt es so schön, empirische Daten irgendwie zu sammeln. Auf wissenschaftlicher Basis. Ja, das Label ist halt relativ klar spezifiziert. Hier sieht man es nochmal. Da ist irgendwie das Logo aufgebracht. Es muss auch immer genau daneben stehen, neben dem EAN-Code. Es gibt gewisse Größen. Es muss auf weiß gedruckt sein. Es muss eine gewisse Menge Platz außenrum rum sein, damit das Ganze auch erkannt werden kann. Aber gut, das ist alles nichts Unmögliches. Ja, hier, das habe ich nur auf die Folie mitgemacht. Ich habe die Slides auch abgegeben, da vorne im Speakers Office. Ich vermute mal, die Jungs hier werden das irgendwie verlinken und da stehen noch so ein bisschen Background-Informationen. Das will ich jetzt nicht alles nochmal repetieren. Ja, genau, die an welcher Stelle und der EAN-Code und da gibt es mehrere von. Ja, vielleicht nochmal kurz zu den Barcodes, was das eigentlich bedeutet. Es gibt zwei Möglichkeiten, die halt erlaubt sind nach der Spezifikation, ist der EAN8-Code relativ unüblich. Ich überlege gerade, das könnte hier einer sein, genau, der hat halt nur 8 Zeichen, das kann man sinnvollerweise nicht erkennen. Aber die meisten von den Barcodes sind einfach 13-stellig und das kennt eigentlich jeder. Das EAN 8 bzw. EAN 13 ist eigentlich sozusagen nur der Font, wenn man das so sagen möchte. Also die Art, wie sozusagen die Striche da angeordnet sind. Auf der semantischen Ebene geht es hier um GTINs. Was hieß denn das doch jetzt gleich? Global Trade Number oder sowas. Identification Number kann gut sein. Also das ist vermutlich jetzt auch nichts brandneues, aber es gibt da eben verschiedene Teilbereiche. Üblicherweise fangen die deutschen EAN-Codes, also oder GTINs in dem Fall, was haben wir denn hier in der Mate, mit 4.0 an. Also es gibt so einen Nummernraum, 4.0 bis 4.4 ist Deutschland zugeordnet. Ein paar, also 4.1 habe ich auch schon gesehen für Deutschland. Also die brauchen das halt Schritt für Schritt auf. Die weiteren Nummern bis zu diesem etwas längeren Strich identifizieren den Hersteller. Da kann man sich für ja, mittelgroßes Geld, sind sowas wie 10.000 Euro oder sowas, so eine eigene Nummer halt auch geben lassen, dann kann man eben selbstständig Nummern vergeben. Und der restliche Part hinten, das ist einfach eine Nummer, die kann jeder Hersteller nach eigenem Gusto vergeben. Die letzte Ziffer ist eine Checksumme nach einem relativ simplen Algorithmus. Einfach so ein, naja, ist noch nicht mal ein CRC, sondern noch eher noch ein bisschen einfacher. So ist es aufgebaut. Und das eigentlich Interessante, das war mir vorher nicht so ganz bewusst, diese Koordination dieser Nummern wird von dieser GS1-Gruppe, was auch immer das jetzt wieder hieß, koordiniert. Das ist überraschend, dass es sowas überhaupt gibt außerhalb der Vereinten Nationen oder ähnlichen Dingen, aber es ist tatsächlich eine quasi globale Koordination. Die haben, da hat eben jedes Land seinen Nummernkreis und jeder Hersteller kann da eben auch in einer zentralen Datenbank, also es ist so ein bisschen hierarchisch aufgebaut, eben diese Nummern hinterlegen, und das kann man sogar über einen Webfrontend, ich habe das hier mal den URL angegeben, sogar abfragen. Also wenn man irgendwie eine Flasche hat, kann man die Nummer eintippen. Es gibt sogar so einzelne Applikationen, die nutzen dann Webcams, um dann den Barcode auszulesen, machen da OCR drauf und schicken das dann dahin. Aber hier, das war die, wo ist er eigentlich? Ah, hier unten. Das war genau diese Flasche, habe ich mal abgetippt. Und da sieht man eben auch, hier war Pilsener, 0,33 Flasche Mehrweg, Base Unit or Reach. Also irgendwo stand an dieser Stelle auch noch, ich glaube, das ist noch eine andere Subseite, das ist halt irgendwie die Farbe, also ich, Material stand, war auch noch dabei, glaube ich. Also Glas und Glasgrün und was weiß ich, 20 Gramm oder sowas. Und die Hersteller selbst kann man dann auch immer noch über dieses Webfrontend abfragen. Also das ist manchmal ganz praktisch. Und, ach ja, genau, das fand ich auch noch eine ganz gute Sache. Steht das hier noch irgendwo? Genau, Barcodepedia. Also jeder ist, muss ja da auch mal ein bisschen Werbung machen, aufgerufen, da seine eigenen Produkte dann zu erfassen. Und dann kann man da auch in einer freien Datenbank irgendwie die entsprechenden GS1-Codes hinterlegen. Wenn man jetzt irgendwie versucht, das Ganze ein bisschen semi-professionell auch selbst Etiketten zu erzeugen, ist diese URL relativ nützlich hier. Das ist so eine PHP, also so eine Web-Applikation. Das ist mit PHP alles gemacht. Es gibt auch zig andere Projekte, mit denen man Barcodes erzeugen kann, aber hier habe ich mal, ich glaube, das ist der Apfelsaft, oder? Mal gucken. Ja, genau. Da kann man sich eben auch selbst irgendwie Barcodes erzeugen. Also wer das jetzt hier mal nachprüfen will, das ist identisch. Ja, genau. Gut. Nun aber zur Frage, wie fit sind eigentlich die Automaten? Und dann habe ich gesagt, fangen wir mal sozusagen bei den unproblematischen Fällen an. Und habe einfach mal versucht, den Barcode abzukleben. Und ich war eigentlich davon ausgegangen, das war so ein, wie hieß der, TM? Hier, der 710 war das. 710 in, ich glaube, in Rot bei Edeka. Weiß nicht, ob das daran liegt. Auf jeden Fall, der konnte auch mit abgeklebtem Barcode umgehen und hat mir da 25 Cent für gegeben, was mich etwas irritiert hat, weil das war nicht mein Versuchsobjekt. Das war dann weg. Aber, ja gut. Das Pfandlogo abzukleben hat also auch nicht gewirkt. Auch das war dann weg. Ich war 50 Cent reicher. Was mir nachher nochmal eingefallen ist, was man mal probieren müsste, ist einfach mal, das. Manchmal kann man ja das Papier ablösen. Wenn man einfach mal zwei normale Flaschen nimmt und dann einfach mal die Etiketten ablöst und dass man es einfach mal vertauscht. Das ist sicherlich nochmal ein interessanter Versuch. Ja, und ansonsten verschiedene Versuche, die ich da gemacht habe, und hat man gesehen, es ist schon, die nehmen eine ganze Menge an. Im Zweifelsfall, das ist ja noch eine andere Methode, wie man das System letztlich in den meisten Fällen überlisten kann. Man kann ja auch noch auf die Klingel drücken und sagen, hier, der Automat will nicht, und dann kommt irgendwie ein etwas genervter Mitarbeiter vorbei und nimmt es einem dann auch so ab. Das ist dann aber wohl eher eine Frage des Social Engineerings. Ja, also da würde mich, weiß nicht, hat da jemand gerade in diesem Bereich spezielle Erfahrungen gemacht? Das würde mich natürlich interessieren, oder auch vielleicht im Nachgang können wir uns ja noch mal ein bisschen unterhalten, wer da noch was gesehen hat. Ja, genau, das ist jetzt hier nämlich der nächste Ansatz, den ich hier auch mal beschreibe. Das ist sehr billig gemacht. Das ist einfach mit der Digitalkamera aufgenommen, das ist ausgedruckt, ausgeschnitten, draufgeklebt, man sieht hier noch, kein Pfand, plopp. Also das ist... Also das ist simpel. Das Geld wurde hinterher irgendwie gespendet. Ja, interessant. Ich meine, ich verdiene ein bisschen mein Geld mit Security und Security-Überlegungen und Sicherheitskonzepten und so weiter. Und was man da natürlich am Anfang dann immer macht, ist irgendwie eine Sicherheitsanalyse. Wie ist das Schadenspotenzial? Wie sieht die Risikobetrachtung aus? Und mein Ergebnis daraus ist, im einzelnen Fall ist so ein Automat relativ einfach zu überlisten. Die 25 Cent bekommt man relativ einfach sozusagen ausgezahlt. Jeder, der sich mal überlegt hat, wie das Sicherheitskonzept von Kreditkarten ist, dass man irgendwie eine, weiß ich nicht, 15-stellige Nummernfolge einfach nennt, ist das ebenfalls relativ billig. Und auch trotzdem funktioniert das einigermaßen. Und ich habe so den Eindruck, dass das so ein bisschen das ähnliche Denkmodell dahinter ist. Da ist eine Anmerkung.
Hat sich mal jemand den Barcode angeguckt, der aus dem Gerät rauskommt, nachdem er den Knopf gedrückt hat, ob man den nicht einfach wegschieben kann, wenn da nur 3,50 Euro
draufsteht? Die Frage war, ob sich jemand mal den Barcode angeguckt hat, der ausgedruckt wird. Ja, das habe ich mir auch überlegt. Das hat natürlich genau genommen nicht mehr unmittelbar was mit den Pfandsystemen zu tun, sondern ist davon abhängig, dass tatsächlich so ein Barcode ausgedruckt wird und den man dann einlösen kann. Das ist ja auch nicht überall so. Teilweise wird es ja auch direkt ausgezahlt oder es gibt da auch andere Verfahren. Also habe ich auch durchaus schon gesehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann benutzen die so ein einmaliges System und das wird sozusagen hochgezählt. Die kann man nicht mehrfach verwenden. So erschien mir das zumindest. Hier unten ist eine...
Es gibt wohl Supermärkte, die registrieren dann den Code, den sie auf dem Barcode drucken, der in einem bestimmten Bereich liegt, den registrieren genau. In einer zentralen Datenbank und der wird dann nach dem Auszahlen auch gelöscht.
Ja, so, das war auch meine Erfahrung, weil man bekommt nicht für jeden 50-Cent-Betrag immer denselben Barcode ausgedruckt, sondern es ist schon so ein Session-Key sozusagen. Wobei es wäre natürlich schon mal interessant zu versuchen, einfach in diesem Nummernkreis mal aktiv zu werden. Das Problem, was ich da wiederum sehe, ist, da wird ja wieder sozusagen so ein menschlicher Sanity-Check eingebaut. Und wenn man dann irgendwie mit A4-Zetteln ankommt, was die gerade das PHP-Tool da irgendwie erzeugt hat, dann ist das vielleicht ein bisschen auffällig. Da muss man schon ein bisschen mehr Aufwand betreiben und das auf irgendwelches Thermopapier drucken. Aber die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Da ist noch eine Anmerkung. Da ist auch ein Mikro.
Ja, ja, ich habe zu den Barcodes jetzt noch zwei Sachen gesehen in Supermärkten, die passiert sind, wo Barcodes tatsächlich entwertet wurden. Einmal auf den Flaschen. Das war in einer Lidl-Filiale, wo die Flaschen eben nicht von einem Automaten zurückgenommen wurden, sondern noch von Mitarbeitern händisch. Da wurde mithilfe eines Addings der Barcode sozusagen unbrauchbar gemacht für jede einzelne Flasche. Und was ich letztens in einem, ich glaube irgendwie Tengelmann oder so erlebt habe, war, dass da diese Barcodes von dem Pfandbon per Adding entwertet wurden, bevor sie dann irgendwie in die Kassenschublade verschwanden. Also wenn die tatsächlich nur einmal nutzbar wären, wäre das ja eigentlich auch nicht unbedingt nötig, die dann irgendwie noch zu übermalen oder so.
Ja, das habe ich auch schon gesehen, dass gerade insbesondere diese Pfandbons dann irgendwie entwertet werden. Meine These dazu ist, dass die halt, ich weiß nicht, die machen wahrscheinlich einmal am Tag irgendwie so einen Kassenlauf und wollen irgendwie verhindern, dass irgendwie so ein Kassierer oder eine Kassiererin einfach den Bon dann nimmt, einfach mal nochmal 10-mal durchzieht und sich dann halt irgendwie, weiß nicht, 35 Euro sozusagen aus der Kasse nimmt. Das ist so mein Erklärungsversuch dazu. Aber das müssen wir vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, technisch möglich und Realität in der Praxis sind halt auch immer zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe, also meiner Erfahrung nach. Da drüben ist noch eine Anmerkung. Aufruf gleich gegenüber, weil die Kunden das nur unversehrte Flaschen zurücknehmen. Da war eine Anmerkung, dass Kaufhof da drüben nur unversehrte Flaschen zurücknimmt. Ja, das ist richtig, dass fordern einige ja, Einzelhändler insbesondere. Nach der Verpackungsordnung selbst ist das eigentlich nicht zulässig. Man muss irgendwie nachweisen, dass man ein Gebinde zurückgibt und dass man dafür Pfand bezahlt hat. Das ist die eigentlich relevante Geschichte dabei. Aber klar, behaupten die das erstmal oder fordern die das erstmal. Aber ich weiß nicht, ist halt die Frage, ob man sich für 25 Cent an die entsprechende Aufsichtsbehörde wenden will. Aber grundsätzlich kann man das sicherlich mal anmerken, wenn die sich zickig verhalten.
Also eine Anmerkung noch zum Ausprobieren von selber ausgedruckten Barcodes. Es gibt bei zumindest Real diese automatischen Kassen, da entfällt dieses menschliche Kontrollelement.
Ah, okay.
Und jetzt gebe ich das Mikro auch weiter.
Hier vorne war noch eine Anmerkung. Ah, oh, sorry. Dann
okay, was mir passiert ist, ich hatte mal so einen Barcode vergessen in der Jackentasche, nachdem ich mir einen ausgedruckt hatte und kam dann nach einer Woche mit dem Ding wieder an. Und das System hat ja natürlich nicht mehr angenommen. Aber die Kassiererin hat daraufhin den Betrag einfach abgelesen, der drauf stand, und hat mir den ausgezahlt, ohne das über das System gehen zu lassen.
Ja, das ist natürlich sehr interessant. Das geht natürlich auch schon stark in Richtung des Social Engineerings, aber ist die Frage, ob da nicht hinterher die Kassiererin die gekniffene ist dabei. Ich glaube jetzt hier und dann da vorne war noch eine Frage.
Ja, also erstmal Vorsicht an alle, die sich da mit der Taschengeld aufwässern möchten. Es gibt einen Musterprozess in der Hinsicht, wie man in einschlägigen Rechtsforen lesen kann. Das wird also wirklich teuer, zumindest für die Eltern. Eine andere Anmerkung noch, bei dem Pfandsystem war ursprünglich vorgesehen, dass der Bon nur am gleichen Tag eingetauscht werden konnte. Das ist aber juristisch nicht haltbar, weil es eben ein Gutschein ist, der darf nicht so ohne weiteres verfallen. Deswegen musste diese Sicherheitsstufe ausgeschaltet werden und ich nehme an, dass deswegen diese manuelle Entwertung da halt als Krücke vorgesehen wurde. Ein weiterer Punkt, es war ursprünglich vorgesehen, die Flaschen mit einem UV-Farbstoff irgendwie zu markieren, aber ich denke auch, dass das mittlerweile hinfällig ist.
Ich vermute mal, also ist aber nur eine reine Vermutung, dass das diese Farbmarkierung war, von der ich gesprochen habe. Steht das hier irgendwie noch?
Andere Anmerkung, die mir passiert ist, wenn man den Barcode entfernt, dann gerät das Gerät irgendwo zumindest in Schwierigkeiten. Es ist mir in mehreren Fällen nicht gelungen, Flaschen zurückzugeben, bei denen ich das komplette Etikett mit Barcode und Pfandzeichen entfernt hatte. Gut, danke.
Ja, eigentlich habe ich das auch so in Erinnerung gehabt. Wie gesagt, in einem ganz expliziten Fall ging es dann wieder komischerweise, aber würde mich auch wundern, weil irgendwie muss man ja schon die einzelnen Dinge auch identifizieren. Dann da, dann hier vorne.
Ja, zu den Flaschen, die heil sein müssen, es muss das Logo zu erkennen sein. Also Flaschen dürfen verbeult sein, aber müssen rotieren können in dem Automaten und das Logo muss noch da sein.
Und ja, ich glaube, das sagen halt verschiedene Automaten beziehungsweise Shopbesitzer sicherlich, klar. Aber bei mir, ich habe das auch schon häufiger gehabt, also jetzt hier, das wäre auch mal so ein Versuch, die Dose ist ein bisschen verbeult, mal abgesehen davon, dass sie jetzt kein Logo hat, habe ich es bisher immer hinbekommen, dann habe ich mir jemanden kommen lassen und dann haben die mir einfach was manuell in die Hand gedrückt.
Zurückgegeben, mit dem einfach nur das Logo drauf, hat funktioniert. Das muss ich natürlich von einer anderen Flasche irgendwo herkriegen und die muss ich dann eben ohne Logo zurückgeben.
Okay. Jetzt hier unten.
Meines Wissens hat ein professioneller Wohnungsaufräumer, der mal die Wohnung eines, wie heißen diese Menschen, die ganz viel Zeug in ihrer Wohnung, eines Messis, tatsächlich mal einen Prozess geführt gegen einen Supermarktbesitzer, weil der eben seine Flaschen nicht annehmen wollte. Der hatte irgendwie hunderte von zusammengeknüllten Flaschen bei sich zu Hause liegen gehabt und der Mensch hat die Wohnung aufgeräumt und wollte seine Flaschen zurückgeben, was der Supermarktbesitzer ihm verweigerte und die waren wirklich zusammengeknüllt und Etikette abgerissen und hat aber im Endeffekt, weil, wie du ja schon gesagt hast, nachweislich das Pfand ja bezahlt worden ist, dann tatsächlich auch sein Geld bekommen. Mhm. Aber manchmal sträuben sich doch sehr gewaltig.
Ja. Versuchen kann man es ja mal. Ich glaube... Okay, dort dann.
Genau, ich habe noch eine kurze Anmerkung und zwar Kaufland, Wertgut-Coupons werden in allen Kaufländern in ganz Deutschland angenommen.
Okay, da muss man jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, eine Frage. Hast du dich auch mit Kästen auseinandergesetzt oder nur mit Einzelflaschen?
Relativ.
Kästen skalieren besser.
Ja. Muss ich zugeben, relativ wenig, aber wir haben ein bisschen damit experimentiert. Auch da ist natürlich noch eine ganze Menge Zusatzlogik dabei. Es wird schon erkannt, kann auch irgendwie eine halbvolle Kiste reinstellen und wird schon erkannt, wie viele Flaschen davon drin sind. Das ist da. Das geht grundsätzlich, aber ist noch nicht weiter von mir untersucht worden. Vielleicht eine Gelegenheit für die Zukunft. Mir ist eben schon mal signalisiert worden, wir müssen die Zeit ein bisschen raffen. Ich mache vielleicht noch hier gerade die wichtigsten Sachen durch. Gerade schauen. Die Voruntersuchung, das hatten wir hier schon. Und dann können wir vielleicht auch hinterher noch ein paar Fragen oder uns ein bisschen austauschen. Finde ich auch interessant. Das Schadenspotenzial, wie gesagt, noch mal kurz zurück zur Risikobetrachtung. Wenn man mal sieht, dass es vielleicht einige hundert Millionen Euro nicht eingelösten Pfand einfach gibt, der irgendwo, wer weiß wo, versandet oder einfach auch gar nicht mehr existiert, irgendwie nicht mehr einlösbar ist, dann ist das sicherlich nicht der Einzelhandel, der hier große oder insbesondere die Getränkehersteller sind es nicht, die hier große Verluste zu beklagen haben. Ganz im Gegenteil. Es gibt einzelne Kommentatoren, die von einer Art Förderungsprogramm für die direkt sprechen. Ja, es gibt übrigens noch den Enterprise Approach. Elmar hat es ja eben schon angesprochen. Im letzten Oktober in Itzehoe haben drei Leute versucht, mit angeblich litauischen Flaschenfälschung 150.000 Stück die einzulösen. Also irgendwie meine persönliche Vermutung ist ja, dass das mal wieder ein bisschen aufgebauschte Pressegeschichte war, weil ich habe das mal versucht irgendwie umzurechnen, gesagt, wenn man wirklich fit ist und man die Dinger gut reinstellt, dann braucht man ungefähr eine Minute, dann gibt's ja so diese Dinger, die wo zwei nebeneinander sind, dann schafft man zwei pro Sekunde. Habe ich mal runtergerechnet, da braucht man irgendwie für die 150.000 20 Stunden, 50 Minuten. Was ich nicht ausgerechnet habe, ist, wie lang dann die Schlange ist, die einem hinter einem steht. Das hätte dann 37.000 Euro gegeben, wenn sie die komplett eingelöst hätten. Ich meine immerhin, wenn das funktioniert hätte, ist 1.800 Euro Stundensatz. Ich meine, ich habe erst überlegt, wie hoch ist der Stundensatz von Roland Berger, aber ich glaube, da liegt man noch drüber in diesem Fall.
Aber
ja, Entschuldigung, ich muss hier gerade mal so ein neues Erweiterungsmodul vor den Pfandautomaten aufbauen, oder?
Wenn du den litauischen Kleinbus rückwärts an den Automaten ranfahren, das kannst du doch auch.
Ja, stimmt. Also,
du weißt ja nicht, an welcher Stelle die ansetzen wollten. Vielleicht kooperieren sie mit einem Händler, der muss ja auch die Flaschen wieder irgendwo abrechnen. Und wenn die an der Stelle ansetzen, umgehen die das Problem des einzelnen Einbruchs in den Automaten.
Es gab da eben die Anmerkung, dass es vielleicht sozusagen der Backend-Ansatz war, dass gar nicht die 150.000 Flaschen irgendwie in Automaten reingefüttert werden sollen, sondern dass sie irgendwo weggebracht werden sollten. Dagegen spricht, wenn man sich sozusagen die weitere Organisation, was danach passiert mit den einzelnen Flaschen. Denn in den meisten Fällen werden die Flaschen direkt am System vernichtet. Es gibt relativ aufwendige Spezifikationen, wo halt drin steht, wie viel Kompressionsfähigkeit und sowas die Dinger dann haben. Da machen sie einen relativ großen Aufwand drum und die werden auch an der Stelle einmal übergeschreddert. Also,
ist ja noch besser. Dann gibt es ja keinen Beweis mehr.
Ja, gut. Und es wird für jeden, das steht hier als nächstes, also hier habe ich, das könnt ihr euch irgendwie vielleicht auf den Slides mal angucken. Es gibt hier die verschiedenen, diese Prozesse sind hier mal ein bisschen beschrieben, wer hier von wem alles Geld kriegen kann und wer noch alles und wie das alles so aussieht. Nur so ein bisschen als Hintergrundinformation. Und das ist ja eigentlich, darauf wollte ich hinaus, jede einzelne Flasche, die man in so einen Automaten reinfüttert, erzeugt einen eigenen Datensatz. Dieser eigene Datensatz wird digital signiert und jeder einzelne Datensatz, also sie werden zusammengefasst, das wird irgendwie über mehrstufige Verfahren, das ist das hier, was da irgendwie passiert, zusammengefasst und konsolidiert und darüber wird dann halt diese komplizierte Abrechnung, die man hier sieht, dann vorgenommen. Also das nur mal so als Hintergrund für das Backend. Also insofern, dann müsste man in dem Fall tatsächlich den Automat aufschrauben und dann müsste man sozusagen hier die tatsächlich kryptografischen Einheiten sozusagen reverse engineeren und dann, wenn man halt diese Datensätze erzeugen kann, ja, im Prinzip schon. Aber das halte ich dann für, das ist dann nicht mehr Desperate House Hacking. Also es gab, glaube ich, zwei Anmerkungen, die würde ich schon noch ganz gern mit aufnehmen. Dort und dort.
Dass die Flaschen vor Ort geschreddert werden, das ist nur der Fall da, wo so ein Automat steht, der das macht. Wenn ein Einzelhändler Flaschen händisch zurücknimmt, dann sammelt er die in großen Säcken. Ja, und diese Säcke werden dann in eine Clearingstelle gefahren, wo dann tatsächlich Leute sitzen, die dann an so einem großen Fließband die Barcodes scannen. Und wenn man so einer Clearingstelle dann irgendwie die 150.000 gefälschten Flaschen geben würde, dann könnte man das ja relativ mit wenig Aufwand machen.
Ja gut, das ist wahrscheinlich, auch das, was du meintest. Ne? Also ja, sicherlich sinnvoller, als die dann wirklich in den Automat reinzuwerfen.
Dass diese einzelne Flasche identifizierbar ist, ist ja erstmal interessant. Gibt es beim Verkauf, da gibt es ja eine gewisse Unschärfe, weil die wird ja nicht gescannt, gibt es da was Ähnliches? Gibt es da dann quasi ein Bewegungs- oder Trinkprofil aus diesen Daten?
Auch das, ich meine, deshalb steht da Datenschutz hier mit auf der Slide drauf, habe ich mich auch gefragt. Ja, ich meine ganz grundsätzlich, die einzelnen Kassen können natürlich schon die EAN-Codes mitloggen, also rein technisch gesehen sehe ich da keine Schwierigkeit drin und ich glaube auch, dass das die meisten Kassensysteme machen, um irgendwie eine Statistik dann machen zu können. Man kann natürlich nicht genau diese Flasche identifizieren, die ich in Stuttgart gekauft habe, dass ich sie jetzt in Berlin wieder abgebe, weil gut, die ist halt nicht eindeutig identifizierbar. Dazu, das kommt dann ja erst nächstes oder übernächstes Jahr, wenn die dann alle RFID getaggt sind. Aber heute halt in dem Sinne noch nicht. Und das sagen sie immerhin dazu in der Spezifikation, was ich ja, kann man halt glauben oder kann man auch nicht glauben, aber zumindest haben sie es mal mit aufgenommen. dass sie das Ganze nicht für, dass sie die Datenspuren nicht verwenden wollen. In der Spezifikation steht es drin. Okay, ich komme dann zum Ende. Hier ist auch noch ein bisschen Hintergrundinformation. Ja, ein paar Links habe ich ja schon drin gehabt. Ich habe ein paar Bilder aus der Wikipedia verwendet, das wollte ich hier noch sagen. Ich bin an dieser Stelle erstmal durch. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt mir eine Mail. Bisschen schamlose Werbung. Der Linux-Tag, den ich sonst auch noch mit organisiere, findet nächsten Mai hier auch in Berlin statt. Wer ein Paper einreichen möchte, Call for Papers gibt es noch bis 11. Januar. Und letzter Punkt, wer sich auch sonst so für freie Software interessiert, wir machen morgen wieder unsere legendäre Free Software End of Year Launch Reception. Ist einfach eine kleine Party bei New Thinking morgen Abend, irgendwie ab 8 oder sowas. Wir werden auch noch ein paar Flyer hier auf dem Kongress verteilen. Vielen Dank.